drill. Deep left field.
Baseball ist zurück, wir sind zurück und mit mir ist ein Swiftie dabei. Moin Kevin.
Hi Niklas.
Und jetzt folter uns nicht lange, berichte von deinem Freitagabend bei Taylor Swift auf Gelsenkirchen.
Ja, vielleicht ist das sogar mein Moment der Woche gewesen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. War ein super Erlebnis, muss ich sagen. Man hat gemerkt, dass ein Weltstar performt. Ich bin ja so richtig einmal in die Swift-Bubble eingetaucht und ich hatte meinen Spaß. War toll.
Bist du aus der Swift-Bubble denn wieder rausgekommen oder steckst du da immer noch in der Bubble voll drinne?
Ja, so halb, ne? Also, vielleicht kommt noch der ein oder andere Swift-Content.
Oh je, der Podcast geht in eine ganz, ganz gefährliche Runde, aktuell in eine ganz gefährliche Richtung, wenn du jetzt hier immer mehr Taylor Swift-Content reinbringst. Aber ja, Taylor Swift-Konzert, mit welcher Stimmung im Ballpark kannst du das vergleichen oder ist das nicht zu vergleichen?
Boah, ich glaube ganz ehrlich, dass sich viele Teams so eine Stimmung wünschen würden. Es war schon extremer Lautstärkepegel. Ich habe mal eine Voicemail gemacht, ich kann sie dir mal im Nachgang schicken. Also da klingeln dir die Ohren. Und es war einfach eine erstklassige Veranstaltung auf Schalke, ne? Gibt's da ja auch nicht mehr so häufig.
Die gibt's da tatsächlich nicht sehr, sehr häufig, aber wenn jetzt demnächst meine Preußen Münster dort zu Gast sind, dann wird's da die zweite hochklassige Veranstaltung in diesem Jahr geben werden. Aber ja, also seid gespannt für mehr Taylor Swift Content. Wie viele Freundschaftsarmbänder hast du denn bekommen?
Ich habe nicht getauscht. Ich hatte leider nur drei und ich habe nicht getauscht, weil ich an meinen drei so hing.
Und ich habe auch mehrere Videos gesehen. Du warst derjenige, der dann den Hut bekommen hat?
Habe ich
das
ja, ganz genau. Gesehen? Ja, ich habe den Hut von 22 bekommen.
Liebe Community, und genau diesen Hut verlosen wir jetzt. Ich glaube, wenn wir den tatsächlich hätten, ich glaube, dann würden wir hier komplett viral gehen mit dem Podcast.
Ja.
Aber ich glaube, leider hast du ihn nicht bekommen, richtig?
Nein. Leider nicht.
Skandalös, aber das soll es genug gewesen sein mit Taylor-Content. Erst einmal, wer weiß, wie häufig der jetzt hier noch heute durchbringen wird oder in nächster Zeit durchbringen wird. Du hast gesagt, das wäre dein Moment der Woche. Ich hoffe, das war nicht dein Moment der Woche.
Ja, ich muss sagen, baseballtechnisch hat mich, also es ist viel Schönes passiert, aber nichts, was sich für mich so herausgehoben hat. Darum bleibe ich dabei, dass Taylor Swift mein Moment der Woche war auf Schalke.
Also ich muss erstmal festhalten, das ist der traurigste Moment der Woche, den wir seit Gründung dieser Rubrik auf jeden Fall haben. Das kann ich schon mal festlegen. Aber ich.
Aber wer hätte bei Gründung der Rubrik gedacht, dass Taylor Swift auf Schalke irgendwann mal in dem Zusammenhang, in dem Kontext genannt wird? Wahrscheinlich niemand.
Ich glaube, wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir diese Rubrik niemals eingeführt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass uns eine komplette Baseballwoche fehlte und die All-Star Week natürlich stattgefunden hat. Da werden wir heute auch vermehrt drauf zu sprechen kommen, was da rund um die All-Star Week eigentlich passiert ist. Aber Kevin, ich habe zumindest einen baseballtechnischen Moment der Woche. Und zwar, ich habe gerade schon gesagt, die All-Star Week, und mein Moment der Woche ist nämlich Teoscar Hernandez von den Dodgers war im Finale beim Home Run Derby gegen Bobby Witt Jr. Und beide wurden von Michael Buffer angekündigt. Wer jetzt mit Michael Buffer erstmal nichts anfangen kann, das ist derjenige, der beim Boxen immer dabei ist und dann immer laut reinschreit ins Mikro, let's get ready to rumble. Und der hat dann Bobby Witt Jr. und Hernandez angekündigt und Hernandez stand dann tatsächlich einfach so komplett ohne Emotion, so ein bisschen lost, so nach dem Motto, hört mir auf mit dieser Show, ich will einfach nur Home Runs schlagen. Und das hat er ja dann ja auch glücklicherweise erfolgreich gemacht. Derjenige oder diejenige, die das nicht gesehen hat, das Video werden wir dazu auf jeden Fall nochmal auf Instagram hochladen. Aber ja, Teoscar Hernandez hat das Home Run Derby gewonnen, als Ältester seit 2010 mit 31 Jahren.
Ist noch gar nicht so alt, ne?
Tatsächlich gar nicht, aber ich kann mal gucken, 2023 hat Vladi gewonnen, 24 Jahre, 2022 Soto, 23 Jahre, davor Pete Alonso, da war der gute Herr noch 26. Pete Alonso, ist der dann, wenn er 2001, ist der erst 29? Das überrascht mich jetzt tatsächlich gerade sehr. Bryce Harper 2018 gewonnen mit 25, Aaron Judge 17 gewonnen mit 25 und Giancarlo Stanton 2016 gewonnen mit 26 Jahren. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass Pete Alonso noch recht jung ist. Der sieht ein bisschen älter aus.
Findest du?
Vielleicht braucht er die Hautcreme von Otani. Ja. Wäre mal eine Maßnahme. Vielleicht sollte da mal Otani was abgeben. Aber dein Moment der Woche, ja, war Taylor Swift-Konzert. Du hast mir vorher schon, bevor wir aufgenommen haben, hast gesagt, du hast ein paar Fragen für mich vorbereitet im Vergleich Taylor Swift und Baseball beziehungsweise Dodgers. Hau die mal raus.
Ganz genau, weil du dich ja immer so über Swift-Content freust, ne? Habe ich gesagt, okay, wir machen noch ein letztes Swift-Beben hier im Bases Loaded Podcast, bevor wir dann wieder rein in die Baseball-Schiene rutschen. Und damit alle mal ein Gefühl für den Taylor Swift-Kosmos bekommen und ihn so ein bisschen in Kontext setzen zum Baseball-Kosmos hier, habe ich mal ein paar Schätzfragen für dich. Ne? Erste Frage, wer hat mehr Spiele in der regulären Saison, beziehungsweise welche Anzahl ist mehr? Die Anzahl der Spiele in der regulären Saison von einem MLB-Team oder die Anzahl der Konzerte bei der Eras-Tour? Ich denke, du weißt ja, wie lang die Regular Season ist in der MLB.
162 Spiele.
Ja. Meinst du, Taylor hatte mehr Konzerte auf der Tour oder?
Also ich weiß, dass sie halt super, super viele Konzerte hatte, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wann sie mit ihrer Tour gestartet ist. Deswegen, ich würde jetzt vermuten, dass Taylor Swift weniger Konzerte gespielt hat, als ein MLB-Team in der Regular Season auftritt.
Exakt. Taylor Swift hat auf der Eras Tour 152 Konzerte. Bislang. Also die optional kommen ja immer Zusatzkonzerte hinzu. Aber bislang stehen wir bei 152, die gescheduled sind.
Das ist tatsächlich schon sehr krass. Und sie tritt, glaube ich, 3 Stunden auf.
Ja, ist ja ein Baseballspiel.
Ist ja ein Baseballspiel. Also soll jetzt mal die ganzen Swifties nicht so rumjüngern, als würde sie da Heiliges machen. Das ist ein Baseballspiel, er macht das jeden Tag.
So nämlich.
So sieht's aus. Hast du noch eine Frage oder hast du mehrere Fragen?
Ja, natürlich. Ich hab 3 Fragen für dich. Meine Frage Nummer 2 ist, haben mehr Menschen letztes Jahr die Dodgers und die Yankees besucht oder haben mehr Zuschauer die Eras-Tour besucht?
Dodgers und Yankees?
Ja.
Heim und auswärts oder nur die Heimspiele?
Nur die Heimspiele der beiden.
Boah. Also du hast pro MLB-Team 162 Spiele, Heimspiele für beide Teams. Dodgers und Yankees sind natürlich Zuschauermagneten. Ich sage jetzt mal beide irgendwo so ungefähr 35.000, 70.000. Boah, das ist sau knapp. Das wird super knapp werden. Aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich Taylor Swift ein bisschen mehr die Hallen gefüllt hat.
Auch da richtig. Ja? Hast du ungefähr, würdest du schätzen wollen, wie viele Menschen ungefähr die Dodgers und die Yankees zu Hause hatten?
Also ich würde jetzt mal sagen, dass die Dodgers, glaube ich, haben immer so ungefähr 5.000 Zuschauer mehr als die Yankees. Also ich würde jetzt mal irgendwie so aus dem Bauch heraus sagen, 39.000 im Schnitt bei den Dodgers und dann irgendwo so 33.000, 34.000 bei den Yankees im Schnitt pro Spiel. Und das jetzt hochgerechnet im Kopf wird schwierig, aber ich würde jetzt einfach sagen, Dodgers haben, glaube ich, immer um die 4 Millionen pro Jahr an Zuschauern, ungefähr.
Ja, also wir sind bei einer Gesamtzahl für 2023 natürlich bei 7,1 Millionen.
Dodgers und Yankees, richtig?
Ja, genau.
Und Taylor Swift?
Was schätzt du da?
7,1 haben Dodgers und Yankees?
Ja.
Ich glaube, es ist super knapp und deswegen sage ich ihm so 6, 9 oder 7.
Taylor muss ja mehr haben, ne? Du hast ja gesagt...
Dann wird sie knapp mehr haben, 7,3.
8,2 Millionen.
Ach, krass.
Mit einer durchschnittlichen Attendance von 54.000 gerechnet. Die auch schon sehr wohlwollend gerechnet ist. Weil
liebe Oakland Athletics, vielleicht müsst ihr einfach Taylor Swift in eurem Ballpark zu jedem Spiel mit dazu holen, dann habt ihr viel mehr Zuschauer.
Der wäre dann auf jeden Fall immer ausverkauft. So, die letzte Frage auch, damit wir endlich in die Baseballwoche starten können. Hat Taylor Swift mehr Grammys oder die Dodgers mehr World Series Titel?
Alter, das ist eine taffe Frage, weil ich nicht mal ansatzweise weiß, wie viele Grammys pro Jahr vergeben werden. Boah. Also Dodgers World Series 7. Boah, ja, ich denke, wahrscheinlich hat Taylor Swift in den Jahren, wo die irgendwelche Alben rausgeballert hat, wahrscheinlich mehr in dem Jahr bekommen als die Dodgers insgesamt. Also Taylor Swift mehr Grammys als Dodgers World Series Titel.
Auch das ist richtig. Taylor Swift hat insgesamt 14 Grammys bekommen. 14.
Krass. Ja.
Dodgers 7 World Series Titel. Ja, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Du bist jetzt offiziell Swifterized. Willkommen in der Swift-Bubble.
In der Swift-Dodgers-Bubble, so darf ich mal, glaube ich, eher betiteln, in der Verknüpfung. Es waren also gute Fragen tatsächlich. Also die zweite hat mir sehr imponiert auf jeden Fall, weil es echt knapp war. Aber in dem Fall auf jeden Fall Respekt dann an Taylor Swift auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir mal mit Fragen weitermachen, weil wir haben von letzter Folge noch ein paar Fragen aus der Community offen gehabt und wollen da mal direkt starten mit der Frage, die wir von André auf Instagram bekommen haben, also nicht der Podcast André. Und der hat uns gefragt, wer sind eigentlich unsere MLB-Teams und wie sind wir dazu gekommen? Kevin, du hast es zwar schon mal im Podcast erzählt, als du deinen ersten Gastauftritt hattest, aber nimm uns trotzdem noch mal gerne mit, wie du Sympathisant der Dodgers geworden bist.
Ups. Es waren doch die Padres. Obwohl die Dodgers ja, gemäß der Geschichte hätten es auch die Dodgers werden können. Ne? Also da bin ich ja ganz offen. Ich war in Kalifornien und ich muss jetzt kurz mal überlegen, wann es war. War es 2021 jetzt mittlerweile? Ich glaube ja, ne? 2021, wo die Padres in den Playoffs gegen die Dodgers gewonnen haben. Ich war genau in der Zeit so auf dem Weg von LA nach San Diego runter, hab mir da die Westküste angeguckt und je mehr es in Richtung San Diego ging, desto mehr kam man mit Baseball in Kontakt, sage ich mal, und das waren auch so meine ersten Berührungspunkte mit Baseball und die ganze Stadt war hyped und alle wollten einfach nur die Dodgers schlagen. Das war wie für Padres war es wie die vorgezogene World Series, was sie dann auch am Ende geschafft haben, aber mir hat einfach diese Stimmung, dieser Vibe da so imponiert. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch gesagt, so der Busfahrer ist da im Padres Jersey rumgefahren. Die Busse hatten als Überschrift hat nicht mehr den Ort oder die Linie, wo sie hinfahren, sondern nur noch Beat LA stehen. Das war ganz cool. Und ich habe ja sowieso sporttechnisch oftmals ein Herz für die Underdogs. Das waren sie in dem Fall. Haben dann auch noch schönerweise gewonnen und so bin ich zum Padres gekommen.
Also hätten die Dodgers da mal gewonnen, dann wären wir vielleicht hier der Dodgers-Podcast geworden. Hätte ja dann auch passieren können. Nee, aber,
wenn sie da die Underdogs, dann vielleicht, ja. Wer weiß das schon.
Meine Story ist tatsächlich nicht so emotional wie deine Story. Meine ist da ein bisschen, ja kühler, kann man schon ein bisschen fast sagen. Nee,
du hast ja einfach das beste Team ausgesucht, oder?
So ungefähr. Ich habe die ganzen Caps gesehen, habe gedacht, dieses LA sieht ganz gut aus. Und dann habe ich gedacht, das wären die Angels. Nein, Spaß beiseite. ich hatte vorher schon Baseball die ganze Zeit verfolgt gehabt, hatte aber kein Team gefunden. Dann bin ich mit einem Kumpel 2022 zum Super Bowl nach Los Angeles geflogen. Und danach waren wir tags drauf, haben wir dann so ein bisschen nochmal Sightseeing durch die Stadt gemacht. Dann waren wir unter anderem im Dodger Stadium oder wollten uns das mal angucken, haben gedacht, boah, so ein riesen Gelände, kannst du bestimmt wohl mal gut ins Stadion reingucken. Dann sind wir da erstmal angekommen, war da so ein Sicherheitstyp, der dann sagte, nein, ihr dürft jetzt nur diesen einen Weg lang gehen zum Teamstore und sonst nirgendwo anders hin. Dann im Teamstore kurz gewesen, ein bisschen links und rechts, dann schon verbotenerweise rumgeguckt. Und dann war dann tatsächlich ein Gate offen und dann einfach ins Stadion reingelaufen und dann kam so ein mexikanischer Hilfsarbeiter und wir ihn gefragt, dürfen wir jetzt hier irgendwie rumlaufen oder so? Er hat uns natürlich absolut nicht verstanden und so nach dem Motto, ja, geht mal rein. Und dann waren wir auf einmal tatsächlich mitten im Dodger Stadium und wir waren im Bullpen einfach drinne.
Was?
Ja, das hat einfach so überhaupt keinen gejuckt in dem Moment. Und wenn du natürlich dann in diesem komplett leeren Stadion unten komplett stehst, dann hat sich das so ein bisschen, dann hat man ein bisschen mehr die Dodgers dann halt angeschaut und so hat sich das dann bei mir letztlich ergeben.
Und das ist nicht so emotional, das ist doch, also
Ja, natürlich, aber ja. Ich habe, also es war jetzt nicht ein Spiel, was mich dann in dem Moment gecatcht hatte, sondern ich war halt einfach dann nur im Stadion erstmal und das Stadion war komplett leer. Aber so, ja, die Story ist an sich lustig, ja, doch wohl.
Und du warst zum Super Bowl in L.A.?
Ja, aber wir waren nicht im Stadion.
Ich wollte schon sagen, dann hätte ich mich hier anschnallen müssen.
Nee, das waren wir tatsächlich nicht. Also wir sind hingeflogen. Wir waren vorher die Woche beim Pro Bowl in Vegas. Im Raiders Stadium, Allegiant Stadium, so heißt es ja. Das hatten wir dann geguckt und danach sind wir dann nach Los Angeles rübergefahren und haben dann da so ein Public Viewing uns angeguckt. By the way, Public Viewing, niemals einen Amerikaner fragen, wo Public Viewing ist. Es ist öffentliche Hinrichtung, übersetzt.
Okay.
Kumpel hat gefragt, wo ist Public Viewing hier für Super Bowl und dann wurden wir erstmal komisch angeschaut. Hat sich dann herausgestellt, was das eigentlich bedeutet. Ja, und dann waren wir aber, ich glaube, einen Kilometer vom SoFi Stadium haben wir das dann geguckt auf so ein Public Viewing. Und tatsächlich der Flyover, die sind direkt über uns rübergeflogen. Das war ganz cool. Das war von der Stimmung her schon ganz cool.
Das hört sich auch gut an.
Gut hörte sich auch die Frage an, da hast du dich drum gekümmert, André. Kevin. Der Michael hatte nämlich gefragt, auch über Instagram, das war eher ein Hot-Take, die Blue Jays werden World Series Champions 2025. Was halten wir davon?
Ja, der ist schon sehr heiß, der Take, ne? Man kann im Sport ja nie was ausschließen. Für mich scheint es aber sehr unwahrscheinlich, dass die Blue Jays den Weg gehen. Ich habe mir das mal ein bisschen näher angeguckt. Wir hatten ja auch unsere Bayer und Zeller-Folge. Da gab es ja auch immer mal wieder so Gerüchte im Blue Jays-Kosmos, ob man Vladi oder Bo Bichette traden möchte, ob die vielleicht getradet werden möchten. Für mich gibt es da aktuell kein Trade in Sicht bei beiden. Nicht jetzt aufgrund der Leistung der Blue Jays, sondern eher aufgrund der anderen Rahmenbedingungen. Beide haben noch einen Vertrag für 25. Der Ballpark der Blue Jays wurde frisch renoviert, die Ticketpreise wurden erhöht und ich glaube, man befindet sich als Organisation gerade nicht an dem Zeitpunkt, wo man einen harten Rebuild starten möchte. Und man konzentriert sich jetzt eher darauf, dass man vielleicht noch die Spieler mit auslaufendem Vertrag für die nächste Saison jetzt abgibt, um noch ein bisschen sein Farm-System zu pushen, beziehungsweise sein Kader aufzufüllen mit Spielern, die man länger unter Vertrag hat, die man länger unter Kontrolle hat, was ja auch finanztechnisch immer ganz hilfreich ist. Und darum glaube ich, dass es so ein Light Rebuild, sagt man ja immer, beziehungsweise so ein Mix aus beiden wird. Aber dass die Blue Jays jetzt irgendwie einen Move machen oder sich so sportlich entwickeln, dass die einen Push Richtung World Series 2025 machen, sehe ich nicht, ehrlich gesagt.
Wahrheitsgehalt des Hot Takes?
Da fragst du mich jetzt was. Boah, ich bin da irgendwo bei unter 20%, ehrlich gesagt. Vielleicht unter 10 sogar.
Ja, ich hätte tatsächlich dem Ganzen nur 1% gegeben. Ja. Aber jetzt kommt eine Einschränkung mit einem Aber. Vielleicht wird es ja die World Series 2024. Weil, wenn ich richtig informiert bin, wird Taylor Swift die Eras Tour in Toronto schließen. Und stell dir vor, das ist dann der Grimace-Effekt der Blue Jays, der Taylor Swift-Effekt. Das wäre doch mal ein Mega-Marketing-Tool für die MLB.
Boah. Also da könnten sich jetzt schon die Hände reiben, ey. Wow. Aber jetzt kommst du ja mit Swift-Content um die Ecke. Das finde ich ja gut.
Ja, das ist mir. Ja, ich glaube, weil wir jetzt so viel drüber gesprochen haben und auch das über unseren Instagram-Kanal gespielt haben, ist mein Algorithmus auf Instagram ein wenig zerstört, dass ich solche Infos jetzt die ganze Zeit zugespielt bekomme. Deswegen lass uns weiter über Baseball sprechen. Ich glaube, das ist das schönere Thema, zumindest für mich. Ich weiß ja nicht mehr, wie es bei dir jetzt ist. Aber wir gucken uns mal ein bisschen die MLB-Woche oder das Wochenende an mit den Serien, die wir euch empfohlen haben. Da war nämlich einmal zuerst die Serie zwischen den American League West Rivalen, zwischen den Houston Astros und den Seattle Mariners am Start. Also direkt eine heiße Serie nach dem All-Star-Break. Und die Houston Astros haben diese Serie mit 2-1 gewonnen. Und damit lösen die Astros die Mariners an der Spitze in der American League West ab. Und das, nachdem man Mitte Juni noch 10 Spiele Rückstand auf die Mariners hatte. Also tatsächlich, du hast es immer gesagt, die Astros kommen irgendwann ins Rollen und hast es auch ein paar Mal in den letzten Folgen schon gesagt, dass sie schon am Rollen sind. Und jetzt haben sie ihren Gegner überrollt.
Ja. Mein Hot Take war ja, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang war es die Division Preview, ich weiß es nicht. Mein Hot Take war ja, dass die, wenn wir Ende Juli auf die Division gucken, dass die Astros vorne sind. Jetzt haben sie sich sogar noch vorher geschafft. Und wenn die Rotation fit wird, fitter wird, fit bleibt, sind die Astros für mich ein sehr heißes Eisen im Feuer. Sehr, sehr heiß.
Und das nach dem Saisonstart, ja, das ist schon echt mega, mega, mega krass. Also wir haben es auch auf Discord, Birdman geschrieben, dass er jedes Jahr aufs Neue erschrocken ist, wenn am Ende doch wieder die Astros im Westen gewinnen. So langsam sollte das doch mal sicher klar sein. Und irgendwie trifft das relativ gut, weil genau so ist es. Es sah echt lange aus, dass die Mariners da vorne wegmarschieren und jetzt sind sie doch wieder eingeholt worden von den Astros. Klar ist es noch ein bisschen was zu spielen, aber gerade sind wirklich die Astros echt heiß unterwegs.
Definitiv.
Die zweite Serie, die wir euch empfohlen haben, das war die Serie der Cardinals, die zu Gast waren bei den Atlanta Braves, die ja beide Zweiter in der Division waren und dementsprechend jeden Sieg brauchten für die Wild oder fürs Wildcard-Rennen. Und die Cardinals haben die Serie mit 2-1 gewonnen. Ganz, ganz wichtiger Seriensieg der Cardinals gegen direkten Konkurrenten um die Wildcard der National League. Und für die Cardinals geht's jetzt spannend weiter. Man trifft nämlich auf Divisionsrivalen Pittsburgh Pirates. Also 2-1 hatte ich jetzt den Cardinals auch nicht unbedingt zugetraut. Und wir haben alle tatsächlich auch für die Braves getippt, inklusive der Community. André sogar einen Sweep vorausgesagt, genauso wie Lukas auch. Aber die Cardinals haben es gewuppt und die Cardinals nach der letzten schlechten Saison sind jetzt auch recht gut unterwegs, ne?
Ja, bei den Cardinals ist mein Hot-Take da so ein bisschen in die Buchse gegangen. Ich hab sie ja Pretender genannt und seitdem ich sie, glaube ich, Pretender genannt habe, sind sie somit das beste Team in der MLB. Ich hab jetzt letztens eine Statistik gesehen, also rein vom Rekord her, die letzten 30 Tage auf Platz 1 die Astros, auf Platz 2, glaube ich, Pirates und auf Platz 3 die Cardinals, wenn ich mich recht entsinne. Und nochmal doppelt interessant, wenn die Cardinals jetzt auf die Pirates treffen.
Absolut. Also eine Serie, die wir euch für diese Woche ans Herz legen, also für unter der Woche. Und dann wollen wir das Wochenende doch mal abschließen. Deine Padres haben auf die Guardians getroffen. Was kannst du uns zu der Serie sagen?
Ich kann euch sagen, dass ich richtig getippt habe mit der Community. Die Padres haben die Serie 2-1 gewonnen. Sehr, sehr wichtiger Seriensieg für die Padres, die ja sich so ein bisschen mehr zurückmelden im Wildcard-Rennen. Da haben sie ja so ein bisschen den Anschluss verloren. Wir haben zwei eindeutige Spiele gesehen. Spiel 1 gewinnen die Guardians mit 7-0, Spiel 2 die Padres wiederum mit 7-0 und ein sehr knappes Spiel am Sonntagabend, das ich mir angeguckt habe, wo die Padres mit 2-1 gewinnen. Insgesamt eine sehr enge Serie, auch wenn die Spiele eindeutig waren, aber wenn man sich den Scoresheet so anguckt, waren die Spiele lange eng und dann gab es immer so ein Inning oder zwei Innings, wo es dann explodiert ist. Ganz interessant noch, wenn man es mit dem Padres hält, es hieß, ist der erste Padres-Pitcher, der Back-to-Back ein oder weniger Hits zulässt bei 0 Runs und 10 Strikeouts. Also auch eine beachtliche Leistung.
Definitiv und gerade so ein Sieg gegen die echt starken Guardians ist ein kleines Statement im Kampf um die Wildcard in der National League. Also von daher, Padres, muss ich jetzt mal einen kleinen Shoutout für geben, haben sie ausnahmsweise mal gut gemacht. Ausnahmsweise mal gut gemacht hast du in dem Fall dann auch beim Tippspiel, weil du führst das Tippspiel mit 10 Punkten aktuell an. Danach folgen André, die Community und ich mit jeweils 5 Punkten und Lukas bildet derzeit noch das Schlusslicht mit 0 Punkten und die zweite Tipprunde läuft bis zum Ende der regulären Saison und danach schauen wir mal, wer die zweite Runde gewonnen hat und lass uns da auch nochmal wieder was Gutes überlegen. Genauso wie wir noch weiter bei dir noch am Überlegen sind, liebe Community, wenn euch da auch was einfällt, was der Kevin uns hier präsentieren kann und präsentieren darf und soll, schreibt uns immer sehr, sehr gerne über Instagram auf jeden Fall.
Oh Gott.
An. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da coole Sachen bei
rumkommen. Ja, da bin ich auch mal gespannt.
Und jetzt kommen wir eigentlich zu einer Rubrik, wo wir vorher auch schon drüber gesprochen haben. Wir haben heute an sich per se gar nicht so viele Themen, aber die Themen, die wir haben, die bieten sehr, sehr viel Diskussionsstoff. Und das erste ist, ich hatte damit schon mit Lukas auch schon mal drüber gesprochen und ich bin auch gespannt, was du davon hältst. Denn es ist nämlich jetzt endlich soweit, das Automatic Ball Strike System kommt auch in die MLB, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Denn es wird erstmal nur beim Spring Training eingesetzt und könnte damit frühestens 2026 im Ligabetrieb Anwendung finden. Also das der Test wird beim Spring Training 25 erfolgen. Laut Commissioner Manfred sei das System nahezu perfekt. Hier und da gäbe es aber noch ein paar Probleme mit der Definition der Strike Zone und technische Probleme wie Ausfall des WLANs zu handeln. Das ist auch noch aktuell eine Frage. Und es zeichnet sich aktuell das Challenge-System ab. Automatic Ball Strike System. Für viele Baseball-Romantiker ist es ein Fluch. Was sagst du zum Automatic Ball Strike System?
Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Da war ich ja auch schon so ein bisschen hin und her gerissen. Bin ich auch weiterhin. Es soll ja gut funktionieren. Bis jetzt kennt man ja oft nur, wenn man Fußball begeistert ist, kennt man ja oft nur schlechte Videoschiedsrichter. es ist natürlich eine ganz andere Art der technischen Unterstützung. Ich weiß es nicht. Ein Challenge-System finde ich gut. Ein komplettes Automatic-Ball-Strike-System finde ich irgendwie nicht so toll, muss ich sagen. Geht mir ein bisschen zu viel Charme verloren. Ich frage mich auch, die Frage kam mir jetzt letztens irgendwann, ob es das Catcher-Game irgendwie verändern würde oder verändert, wenn man ausschließlich dieses Automatic-Ball-Strike-System hat. Also wir hatten ja jetzt in der Saison, haben wir ja jetzt diese Entwicklung, dass die Catcher ein bisschen weiter vorne sitzen. Das war ja ganz am Anfang der Saison so extrem. Da hat man das ja auch oft gesehen, dass die Catcher getroffen wurden vom Hitter, weil sie eine vordere Sitzposition hatten und so im Framing heißt es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und so im Framing eine bessere Position hatten, um Ball als einen Strike zu verkaufen. Dieser ganze Framing-Aspekt wird ja beim Catcher dann wegfallen, weil man ja die Maschine dahinter hat, die man nicht framen kann durch eine Sitzposition, sag ich mal. Und ich finde, das ist auch eine Facette des Spiels oder eine Facette der Position. Und auf lange Sicht gleicht sich das, glaube ich, aus. Aber bei entscheidenden Momenten finde ich ein Challenge-System gut und darum wäre ich dafür, aber nicht bei 100% Automatic Ball Strike System.
Kann ich nur zustimmen. Also Challenge-System fände ich tatsächlich die beste Möglichkeit, damit halt auch der Catcher mit seinem Framing dann letzten Endes ja auch wirklich auch nochmal den kleinen, aber feinen Unterschied bringen kann. Nur halt nicht in spielentscheidenden Situationen, weil du bringst halt wirklich nur die Challenge in spielentscheidenden System. Jetzt irgendwo im vierten Inning beim ersten Out, vielleicht schmeißt du jetzt nicht direkt deine Challenge. Von daher mit dem Challenge-System fände ich es tatsächlich wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt einmal sonst direkt rüber. Rob Manfred äußerte sich nämlich auch im Rahmen der All-Star Week zu den Chancen, dass MLB-Spieler bei Olympia teilnehmen und sagte, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen. Nämlich die Spielervereinigung hat Interesse bekundet und auch Stars wie Bryce Harper äußerten sich positiv zu einer möglichen Teilnahme. Die MLB will natürlich den Sport weiter voranbringen und dazu gibt Olympia letzten Endes eine riesige Bühne. Problem ist aktuell allerdings das Organisatorische, da Olympia mit der zweiten Saisonhälfte der MLB kollidieren würde, wenn wir jetzt auch die Olympischen Sommerspiele von Paris jetzt am Freitag, glaube ich, geht's ja los.
Ja.
Und jetzt, wenn wir es vergleichen mit der MLB dann in 2028 in Los Angeles, wäre so ungefähr so ziemlich zeitnah nach dem All-Star-Break. Also es ist natürlich organisatorisch schwierig, das irgendwie unterzubekommen. Aber grundsätzlich erstmal, dass Olympia mit MLB-Spielern stattfindet, richtig, oder?
Ja, definitiv. Also aus amerikanischer Sicht, fände ich, gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich meine, ich weiß nicht, wann die letzten Olympischen Spiele in Amerika waren. Baseball, so eine uramerikanische Sportart. Dann will man auch seine besten Spieler an diesem Turnier teilnehmen lassen. Jetzt nicht nur als USA, sondern man will den Menschen ja die bestmöglichen Spieler bieten. Und die spielen ja zum großen Teil in der MLB oder fast ausschließlich. Und darum gibt es da für mich keine zwei Meinungen. Ich habe jetzt auch letztens mal so einen Vorschlag gelesen, dass die MLB, glaube ich, nur 6 bis 10 Tage pausieren müsste, um Olympia irgendwie abbilden zu können. Und ich glaube, das kriegt man mit ein bisschen Vorlauf, kriegt man das hin. Vielleicht kann man das noch irgendwie in die All-Star Week einbinden und dann sollte das klappen.
Also wenn es diesen Zeitkorridor gibt, dass es wirklich nur eine Woche, ich glaube, ich glaube, 8 Teams nehmen teil. Also theoretisch, ja, gut möglich, dass es innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen, sage ich mal, maximal abgewickelt werden könnte. Von daher wäre ich eigentlich auch Freund davon, keine Ahnung, lass die Saison vielleicht eine Woche eher beginnen oder nach hinten raus eine Woche länger laufen. Und dann skip halt die All-Star Week.
Ja.
Also dann fällt das All-Star-Game halt mal für ein Jahr flach. Ich meine, ich glaube, da würde jeder Baseball-Fan drauf verzichten können, so muss man es ja ausdrücken, weil der Olympia natürlich einen viel, viel größeren Stellenwert auch für einen Baseball-Fan auf jeden Fall hat. Und gerade mit MLB-Spielern, man hat es beim WBC gesehen, absolutes Highlight.
Ja, und ich finde jetzt auch die Big Boys der MLB äußern sich ja durchaus gewillt, an Olympia teilzunehmen. Für die ist das ja auch ein Riesenevent. Also ich habe jetzt letztens Bryce Harper gesehen, Aaron Judge, Otani, alle haben gesagt, sie würden gerne Olympia spielen, sofern das möglich gemacht wird. Und ich glaube, wenn die auch noch als Spieler dahinterher sind, kriegen sie es irgendwie hin. Was die MLB auch auf eine ganz andere Bühne nochmal bringen würde. Ne? Ja. Das ist ja auch wichtig für den Baseball.
Absolut. Ja, nächstes Thema. Trikots. Trikots haben wir schon vor Beginn der Saison und während der Saison schon recht häufig drüber gesprochen. Und das Thema reißt nicht ab, denn Fans wollen zum All-Star-Game, dass ihre Stars in den Trikots der Teams auflaufen, so wie es früher auch mal gewesen ist. Auch dazu hat sich Rob Manfred, der Commissioner, mal wieder geäußert und schmetterte diese Idee nicht per se ab. Das Thema müsse besprochen werden und er verstehe den Standpunkt der Fans. Dies sei ein Thema, welches mit Partnern wie Nike besprochen werden müsse. Wie findest du es, Teams, Spieler mit den Trikots ihrer Teams oder halt solche designten Trikots der American League und National League?
Kurz und knapp, Spieler in Trikots der Teams, muss ich sagen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht großartig drüber philosophieren und diskutieren. Sieht einfach cooler aus und hat einfach einen besseren Charme. Nächster Punkt. Die MLB hat den Spielplan für 2025 veröffentlicht und erneut startet die MLB-Saison nicht in den USA, denn die Dodgers spielen nach 2024 in Seoul gegen die Chicago Cubs 2025 den Season-Opener in Tokio, Japan. Eine Paarung gepickt mit japanischen Superstars wie Otani, Yamamoto und Imanaga. Und das ist natürlich ein kleines Diskussionsthema. Die MLB startet erneut nicht in Amerika, sondern im Ausland, in dem Fall in Tokio. Was sagst du dazu, bevor ich die Community mit reinbringe?
Wow, wir haben ja mit der Seoul-Series dieses Jahr quasi genau die gleiche Diskussion geführt. Ich finde den Zeitpunkt irgendwie ein bisschen unglücklich, weil ich finde, der Opening Day ist so ein Monument im MLB-Spielplan. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man vorweg Spiele stattfinden lässt, die den Opening Day natürlich irgendwie nicht ersetzen, weil jedes Team startet ja zum Opening Day quasi erneut, also die Cubs und die Dodgers in dem Fall. Aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen auch da so Romantiker und finde, die Saison sollte tatsächlich mit dem Opening Day starten.
Ja. Also, dann stimmst du mehreren aus unserer Community auch zu, denn Maha auf Instagram sagt, Season Opening gehört ins Heimatland. Und den Standpunkt vertrete ich auch tatsächlich mit euch sozusagen dann einmal mit. Es gibt allerdings natürlich auch andere Argumente und die kann man auch vollkommen verstehen, auch aus MLB-Sicht natürlich. Das, so sagt es Stefan R9419 auch, die MLB gewinnt durch sowas immer mehr Fans und vielleicht auch mehr japanische Spieler. Und auch ergänzt durch Aussagen, MLB muss ja den asiatischen Markt bedienen, alleine wegen Otani und Yamamoto. Und klar, dieses Matchup hat die MLB natürlich nicht einfach wahllos gewählt. Natürlich sind da einfach Zugpferde vorne dran gespannt bei den Dodgers und bei den Cubs, die diesen Markt perfekt bedienen können natürlich auch, ne?
Ja, also es gibt da verschiedene Perspektiven. Aus Marketing-Sicht oder aus Business-Sicht verstehe ich das absolut. Man kriegt ja so einen Trip nach Japan auch schwierig im normalen Schedule unter, wenn es nach dem Opening Day stattfinden würde. Aber wenn du mich als Fan fragst oder hier als Podcaster, dann sage ich dir, lass uns mit dem Opening Day starten und haben einfach einen geilen Tag da.
Absolut, also wie gesagt, ich bin ja voll auf deine Meinung. Ich habe es auch nochmal rausgesucht, wie hoch ist eigentlich jetzt oder wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Los Angeles und Tokio? 16 Stunden und von Chicago nach Tokio 14 Stunden. Also das ist halt wirklich ja auch ein Markt, den kannst du einfach nicht unter der Saison richtig bedienen, weil der Zeitunterschied einfach zu groß ist. Jetzt hier nach London sind es 6 Stunden von der Ostküste und ich glaube 9 Stunden von der Westküste. Meistens sind es ja bisher immer nur Teams gewesen von der Ostküste, also die irgendwie 6 Stunden hatten. 6 Stunden kannst du tatsächlich auch mal wegstecken, vor allem innerhalb von Amerika hast du es ja auch 3 Stunden. Aber 16 Stunden, 14 Stunden, das ist natürlich schon hart. Das heißt, wenn du diesen Markt bedienen willst, hast du leider nur die Chance, das vorher zu machen. Und diesen Weg geht jetzt die MLB zum zweiten Jahr. Und da sind die Meinungen einfach natürlich geteilt. Und wir sind da auf der Meinung, der Season Opener ist nochmal was Besonderes und das Ganze gehört dann idealerweise ins Heimatland. Aber die anderen Punkte von anderen können wir auf jeden Fall auch definitiv, denke ich, verstehen, ne?
Definitiv, ja.
Nächster Punkt, den wir dann einmal haben. Der Saisonstart in Amerika findet dann am 27.03. statt, also erneut wieder Ende März, wie eigentlich auch immer. Neu eingeführt wurde das Rivalry-Wochenende. Hierbei duellieren sich vom 16.05. bis 18.05. rivalisierende Teams, wobei man hier auf die regionale Rivalität eingegangen ist. So treffen beispielsweise die Mets auf die Yankees und die Dodgers auf die Angels, statt zum Beispiel jetzt irgendwie Yankees gegen Red Sox und Dodgers gegen Giants. Kevin, was hältst du davon?
Ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, ich finde das gut. Und ich kann dir das auch vielleicht begründen, warum ich das gut finde. Für mich, wenn ich die MLB so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachte, fehlt es ihr im Vergleich zu den anderen Ligen so ein bisschen an Entertainment oder an Höhepunkten, sage ich mal. Ganz vorsichtig. Und wie erzeugt man sowas? Mit Monumenten neben dem Opening Day, der sich ja etabliert hat, wo wir alle sagen, der ist uns heilig, wir wollen keine Japan-Reise im Vorfeld, aus Business-Sicht okay, aber aus Fansicht, nee. Und ich finde, der Ansatz ist richtig, dass man im vollgepackten Schedule versucht, weitere Monumente zu schaffen. Und das ist genau diese Woche oder diese Tage, in dem rivalisierende Teams amerikaweit gegeneinander spielen, wo man gar nicht weiß, welche Rivalry man sich angucken will. Ich finde das total geil. Das ist ein absoluter Punkt auf dem Kalender, wo man einfach nicht genug vom Baseball kriegen kann. Und ich glaube, genau das braucht die Liga.
Du greifst ein paar Punkte auf, die ich gleich noch mit ergänzen würde, aber du hast auch einen Punkt mir auch genannt, den ich auch als Kritikpunkt äußere. Und mein Kritikpunkt kommt nämlich zuerst. Du hast an einem Wochenende vollgepackt fast oder viele Rivalitäten. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde geiler, wenn du halt die Rivalitäten auch tatsächlich alle gucken kannst. So musst du dich ja wirklich, du hast es gesagt, entscheiden, welche Rivalität gucke ich. Dann fand ich es bei den Rivalitäten grundsätzlich ein bisschen schade, dass du halt die regionale Rivalität genommen hast und nicht die wahre Rivalität, weil zwischen den Dodgers und Angels, außer dass das Ding Subway Series heißt, ist jetzt erstmal sportlich gesehen keine große Rivalität. Dodgers National League, Angels American League. Das heißt, klar, man trifft nicht ganz so häufig aufeinander, aber es ist halt nicht die große sportliche Rivalität und auch die Mets und Yankees, gut, das ist noch ein bisschen ausgeklammert tatsächlich, aber Yankees, Red Sox sehe ich dann sportlich gesehen als größere Rivalität. Aber das ist gar nicht mein Hauptpunkt oder mein Verbesserungspunkt. Die Idee fand ich an sich eigentlich ganz gut, nur ich hätte es tatsächlich lieber nicht alles an einem Wochenende, sondern ein bisschen gestreckter. Mein Vorschlag für die MLB, und dafür sichere ich mir jetzt mit diesem Podcast am heutigen Aufnahmetag die Rechte, die MLB kann generell mit so solchen Rivalitäten eigentlich mit den anderen 3 großen Ligen zusammen sich tun. Die NFL hat Thanksgiving Day. Die NBA hat, glaube ich, den Christmas Day. Das ist, glaube ich, am 1. oder 2. Weihnachtstag spielt die NBA exklusiv. Also da läuft ja sonst nichts anderes. Die NFL, NBA hatte ich jetzt schon. Und die NHL hat das Winter Game am 1.1. auch exklusiv. Da spielt sonst eigentlich niemand anders. Die MLB hat aber jetzt keinen richtigen Tag, den die so richtig krass promoten. Und es gibt halt Fourth of July, Unabhängigkeitstag Amerikas. Und ich fände es geil, wenn du am Unabhängigkeitstag, am 4. Juli, drei Spiele machst, irgendwie eins morgens, mittags, also frühen Vormittag, mittags, nachmittags und abends. Und dann richtig geile drei Rivalitäten, vielleicht zwei, die fix sind und eins, die so ein bisschen rotiert. Spiel eins, sage ich jetzt einfach mal, Ostküste, Yankees gegen die Red Sox. Spiel zwei wäre dann irgendein neutrales Spiel, auch eine Rivalität, die aber rotiert. Und drei dann an der Westküste, Dodgers gegen die Giants. Und das alles im großen Fernseher, also das heißt irgendwie Fox oder ESPN im landesweiten Fernseher. Fände ich die viel geilere Idee.
Ja, hört sich erstmal gut an. Ich musste jetzt gerade erstmal drüber nachdenken, aber ich finde, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Also jetzt, wann man das irgendwie unterbringt im Schedule, ist jetzt für mich erstmal zweitrangig. Aber dass diese Idee, so weitere Fixpunkte zu schaffen, die hast du ja auch mit dem Unabhängigkeitstag. Ich glaube, das ist der Weg, den die Liga gehen sollte. Also fände ich auch gut, wenn sie das machen würden. Wobei ich glaube, also ich finde, die promoten den Unabhängigkeitstag ja schon ein bisschen mehr als die anderen Tage. Da fängt Baseball ja, glaube ich, bei denen auch sehr früh an. Ne? Ich glaube, hier zu deutscher Zeit haben die um 17 Uhr angefangen.
Ja, also ist vollkommen richtig. Also klar, der Tag wird schon ein bisschen hervorgehoben, weil im Normalfall dann auch keine andere US-Liga spielt. Aber jetzt zum Beispiel 16.05., 18.05., da spielt die NHL, da spielt auf jeden Fall auch noch die NBA, NFL nicht mehr. Das heißt, du gehst so ein bisschen unter. Also ich verstehe ja die Idee, die MLB dahinter hat, diesen Highlight-Spieltag so ein bisschen hervorzuheben. Aber ich finde, wenn du es an einem anderen Termin machst, wie gesagt, am Unabhängigkeitstag, am 4. Juli, kannst du das nochmal, und dann vor allem so mit richtigen Big Matchups, also dann wirklich so halt Dodgers, Giants, Yankees, Red Sox, das finde ich dann nochmal geil, das ein bisschen herauszuputzen und zu promoten. Und dann wirklich im landesweiten Fernseher und dann wirklich mittags ein Spiel an der Ostküste, dann irgendein anderes Spiel, ich sage jetzt einfach mal Cardinals Cups, ja auch eine Rivalität. Und im nächsten Jahr kommt dann nochmal irgendeine andere Rivalität als zweites Spiel und dann kommt abends dann nochmal an der Westküste Dodgers gegen Giants. Das wäre, glaube ich, ein richtig geiler Tag, für den ich mir Urlaub nehmen würde, für den ich meine Couch reservieren würde, für den ich mir Hotdogs fertig machen würde und hätte da, glaube ich, einen richtig geilen Tag mit drei geilen Spiele in Folge. Und nur diese drei Spiele, also keine anderen Spiele drumherum, sondern wirklich nur zack, diese drei Spiele. That's it.
Mhm. Hört sich gut an. Reich ein, ich bin dabei.
Sauber, wird richtig Kohle gescheffelt. Liebe MLB, wir möchten an den Umsätzen zu 75% beteiligt sein.
Mir wird, glaube ich, auch einer schon reichen.
Ja, ich glaube wahrscheinlich auch schon. Ja, viel zu diskutieren gewesen. Ich glaube, das Letzte, was wir jetzt haben, darüber kann man nicht mehr viel diskutieren, weil es einfach stark ist. Denn Jordan Alvarez hat Historisches geschafft. Er war jetzt der 10. Spieler, der Houston Astros, der einen Cycle geschlagen hat. Das Ganze hat allerdings wenig gebracht. Man hat trotzdem 4-6 beim Serienabschluss gegen die Mariners verloren. Was ist ein Cycle? Nochmal eben zur Auffrischung. Cycle bedeutet in einem Spiel, dass dann in dem Fall ein Spieler, also in dem Fall Alvarez, ein Single, Double, Triple und Home Run geschlagen hat. Das kommt nicht jeden Tag vor und daher Glückwunsch dazu.
Ja, was soll ich sagen? Es stellvertretend für die Astros ist er heiß gelaufen und es wird immer besser. Ich habe es richtig gesehen, Bobby Witt Jr. hätte auch fast einen Cycle geschlagen, oder?
Und da dann kam der Hit by Pitch.
Ja.
Ja. Ich glaube, ein Single hat gefehlt, ne?
Ja, genau. Ein Single hat gefehlt und dann kam der Hit by Pitch, ja.
Das war sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Das gab auch tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wer es von den Royals war, aber er war sehr sauer, sagen wir es mal so, um es dezent auszudrücken.
Ja.
Bobby Witt Jr. war auch definitiv einer, den wir beim All-Star Game beziehungsweise in der All-Star Week im Fokus hatten, denn beim Home Run Derby ist er ganz, ganz knapp Zweiter geworden. Es war ja schon mal ein Moment der Woche, dass Hernandez mit Michael Buffer da so ein bisschen regungslos und emotionslos stand. Das Ganze hat er dann spätestens im Finale beim Home Run Derby geändert. Hernandez hat das Home Run Derby gewonnen. Bobby Witt Jr. fehlten tatsächlich nur 3 Fuß, um einen weiteren Home Run zu schlagen, mit dem er dann Hernandez ausgeglichen hätte. Und dann wäre das Ganze nochmal in die Verlängerung gegangen. Platz 3 war für uns alle ja die Überraschung, dass er überhaupt dabei ist. Alec Bohm von den Phillies ist dann tatsächlich 3. Platz geworden. 4. Platz Jose José Ramirez von den Guardians, 5. Platz Adolis Garcia von den Rangers, 6. Platz Marcel Ozuna von den Braves, 7. Platz Pete Alonso, ganz schlecht abgeschlossen für seine Verhältnisse mit dem Wettbewerb, dem ja eigentlich gehört, ich glaube mit seiner 5. Teilnahme insgesamt schon, und auf dem letzten Platz, kleine Überraschung, Gunnar Henderson auf dem letzten Platz, hätte ich jetzt nicht unbedingt da gesehen, aber das Home Run Derby war gar nicht so das große Ereignis an dem Tag, weil eigentlich eine andere Story im Fokus gerückt ist, ne?
Leider ja, im Nachhinein. Anfangs lustig, dann nicht mehr lustig.
Nee, definitiv nicht. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mehrfach auf Social Media gesehen. Denn am Anfang, ja, es war noch recht lustig, wie die Hymne vorgetragen worden sind. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Varianten, die man auch schon gesehen und gehört hat. Aber das toppte im negativen Sinne tatsächlich alles. Nur leider hat sich dann später herausgestellt, dass die Sängerin ein Alkoholproblem hat und betrunken gesungen hat. Er startet jetzt den Entzug mit professioneller Hilfe. Und dafür drücken wir natürlich alle Daumen, dass das möglichst gut ausgeht und dass er da über den Berg auch kommt. Das Traurige ist nur die ganzen negativen oder Kommentare auf lustig gemeint, die da reingeschrieben wird, wo man einfach nur denkt, ey, es ist absolut nicht lustig, ne?
Ja. Ja. Hat eine ganz komische Wendung genommen. Also damit hat ja absolut irgendwie keiner gerechnet, ne? Also ganz, ganz komisch.
Absolut. Aber an sich war ja das die All-Star Week beziehungsweise auch das All-Star Game ein Erfolg, denn wir haben es ja mehrfach schon gesagt, das All-Star Game der MLB ist eigentlich eines der All-Star Games, die am meisten Spaß machen zu gucken, weil auch wirklich ein Wettbewerb hintersteckt. In den anderen Sportarten wird da wirklich auf jeden Körperkontakt verzichtet, sodass eigentlich der Reiz des Spiels genommen worden ist. Und die Zuschauer danken das Ganze, denn mit 7,6 Millionen Zuschauern war das MLB All-Star Game das meistgesehenste All-Star-Event im Sport, also im gesamten Sport, jetzt nicht nur auf MLB-Basis, sondern auch mit den anderen großen Sportarten. Also von daher macht die MLB mit dem All-Star-Game wirklich alles richtig.
Ja, aber das haben wir ja auch, ich finde, das konnte man ja auch so ein bisschen aus unserer Einschätzung des Ganzen heraushören, ne?
Ja, absolut.
Dass dann so gut angenommen wird, schön. Ich habe aber noch eine andere Sache, noch mal kurz auf das Home Run Derby zu sprechen. Ich will jetzt keine Culture-Debatte aufmachen, ne? Aber wenn man vergleicht, wie Teoscar Hernandez von seinen Teammates unterstützt wurde und zum Beispiel Alec Boehm von seinen, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass die Phillies eine ganz andere Culture im Clubhaus haben als die Dodgers. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dieser Eindruck richtig ist, dass das hinten raus auch, wenn ich so an die Postseason denke, vielleicht den ein oder anderen Unterschied geben könnte.
Vielleicht sind für Dodgers einfach Siege normal.
Macht die Culture jetzt ja auch nicht besser unbedingt.
Da muss gar nicht groß gefeiert werden, das ist Selbstverständlichkeit. Ja. Guck dir den FC Bayern München an, wenn er seine 10. Meisterschaft in Folge gewinnt, da freuen sich auch nur noch die wenigsten drüber, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, aber trotzdem ist man erfolgreich.
Also meinst du, im Dodgers Clubhouse war eigentlich die Erwartung, dass Hernandez gewinnt?
Das war nicht die Erwartung, das war schon verbucht.
Ach so, das war, okay. Gut,
das war schon, ich meine, im Clubhaus war wahrscheinlich schon für Hernandez, wenn er zurückkommt, stand schon Home Run Derby Champion 2024. Wahrscheinlich war schon alles eingebucht. Nee, Spaß beiseite, ich weiß komplett, was du meinst. Das wird da natürlich nochmal mehr abgefeiert. Das kann tatsächlich natürlich für hinten raus ein Effekt werden. Gerade wenn du in der Postseason bist, dann brauchst du einen guten Clubhouse, gute Teammates, die einfach für Stimmung sorgen, weil das trägt dich dann ja auch über so eine Postseason dann nochmal hinaus und kitzelt dann vielleicht die ein oder extra Prozent auch nochmal aus dir wieder heraus. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, aber vielleicht ist es auch wirklich so ein Ding, wie ich es gerade gesagt habe, mit FC Bayern München, es ist einfach in der DNA der Spieler.
Ja, vielleicht ist es ja auch überinterpretiert, ne? Das kann sein. Aber ich finde, das war so ein Punkt, der aufgefallen ist und was so ein guter Vibe oder so eine gute Stimmung im Clubhouse ausmacht, das sehen wir ja bei den Mets beispielsweise. Das haben wir ja bei den Mets in der Vergangenheit gesehen und ich denke mir, vielleicht reden wir in der Postseason nochmal darüber, wenn die Dodgers dann verlieren.
Solange sie nur ein, zwei Spiele verlieren und nicht keine Serie, bin ich ja vollkommen fein damit. Aber auf jeden Fall. Also gucken, wie sich das jetzt auch jetzt zum Ende der Saison hinaus entwickelt. Vielleicht kommt da ja auch noch mal ein bisschen mehr Celebration, mehr Unterstützung von den Teammates. Aber auf jeden Fall ist es vielleicht ein kleiner Indikator schon gewesen für den weiteren Verlauf der Saison, absolut. Kevin, nimm uns mal auch mit zum All-Star-Game, weil da hieß es dann nicht Phillies gegen Dodgers, sondern dann war Dodgers mit Phillies, weil American League gegen National League. Wie ist das Spiel ausgegangen?
Die American League gewinnt 5-3, wie auch sonst. Also ich weiß gar nicht, wann hat letzte Mal die National League gewonnen? Weißt du das so aus ad hoc? Ich glaube, vor 13 Jahren, kann es sein?
Nein, letztes Jahr.
Ja?
Ja.
Oder sie haben letztes Jahr das erste Mal seit 13 Jahren gewonnen, kann es sein?
Ja, ja, genau.
Irgendeine so Statistik habe ich da im Kopf, ja.
Ja, ich ja, weiß dann, genau, welche Statistik du meintest und habe auch gedacht, krass, wann haben die das letzte Mal gewonnen? Da habe ich gesehen, oh, es war letztes Jahr. Aber das war dann, und davor war es dann 2012, 11, irgendwo so da um den Zeitraum.
Ja, ja, da bin ich in die Falle getappt. Ne? Aber das finde ich verrückt, weil so vom Gefühl her ist die National League doch deutlich stärker als die American League. So, was die Breite angeht, finde ich.
Ja. Ja, du sagst es eigentlich vollkommen richtig. Also, dass die American League jetzt in den letzten Jahren so häufig gegen die eigentlich stärkere National League gewonnen hat, ist ein bisschen überraschend tatsächlich. Aber ich habe jetzt leider die Statistik nicht, aber in den letzten Jahren wird häufiger die World Series auch gewonnen. Letztes Jahr Texas Rangers, American League. 2022, genau, waren es die Astros, American League. 2021 die Braves, National League. 2020 Dodgers, National League. Washington Nationals 2019, American League. 2018 Red Sox, American League. 17 Astros, American League. Ja, okay, im World Series ist es jetzt nicht so der Indikator. Aber ja, es ist ein bisschen überraschend, wieso, weshalb, warum die American League im All-Star-Game so tatsächlich rasiert. Aber ich habe auch keinen Punkt, was jetzt dafür spricht oder dagegen spricht. Also es ist, glaube ich, einfach nur Zufall, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich glaube, da steckt jetzt keine Wissenschaft dahinter.
Ja.
Ja, aber Game-Winner in diesem Spiel war Jaron Durant, der auch MVP geworden ist von den Red Sox, denn er hat mit seinem True-Run-Homer im fünften Inning den 5-3-Endstand gebracht und wie gesagt, wurde auch mit dem MVP-Titel gekürt. Otani hatte dann die National League mit einem 3-Run-Homer in Führung gebracht im ersten Inning. Juan Soto brachte die American League dann mit seinem True-Run-Double im dritten Inning auf 2-3 heran, ehe Soto von David Fries Single nach Hause kam und die American League den Ausgleich schaffte und genau, Entscheidung dann, wie gesagt, Durant mit seinem True-One-Home-Run im fünften Inning. Und nette Side-Note, Mason Miller, oft schon drüber gesprochen von den Oakland Athletics, hat den härtest geworfenen Pitch im All-Star-Game ever mit 104 Meilen. Wer sich jetzt nicht die Mühe machen möchte, umzurechnen, das sind 167 Kilometer. Also so schnell wie Kevin zu Taylor Swift fahren würde auf dem Konzert. Wahrscheinlich noch ein paar km/h schneller.
Circa,
so hat Mason Miller seinen Pitch im All-Star-Game rausgepfeffert. Aber es gab auch noch eine andere Story. Es gibt auch immer, ich glaube, am Tag vor dem All-Star-Game gibt es ja so roten Teppich, wenn man so möchte. Und da ist auch Paul Skeens aufgelaufen mit Livy Dunn. Und ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob du mich bestätigst, aber dass die MLB versucht, die NFL zu kopieren mit Travis Kelce und Taylor Swift, indem man Paul Skeens und Livy Dunn sehr stark mittlerweile in den medialen Fokus rückt. Was sagst du dazu?
Ja, zum Teil, ne? Also Livy Dunn wurde ja auch, wenn man so den MLB-Kanal verfolgt auf Instagram, wurde ja auch tatsächlich irgendwie interviewt oder zu ihren Eindrücken über das Spiel von Paul Skeens befragt oder was weiß ich nicht was. Da finde ich schon, dass es ein sehr medialer Fokus von der Liga an sich ist. Bei der NFL ist es, glaube ich, ein bisschen anders bei Kelce und Swift, weil Swift einfach ein Riesenweltstar ist, der ohne irgendwie in Interviews gedrückt zu werden, was sie auch, glaube ich, noch nicht gemacht hat bislang, oder kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass sie es machen wird, ohne diese Interviewbasis oder dieses, weiß nicht, wir schicken die beiden jetzt mal über einen roten Teppich, sowieso im medialen Fokus steht, weil Taylor Swift überall in Amerika im medialen Fokus steht. Also ich glaube, dass bei der NFL ist das eher ungewollt. Man nimmt es natürlich so mit, weil Taylor Swift der Riesenstar ist und die MLB pusht die beiden, Paul Skeens und Livy Dunn, gerade so ein bisschen in die Richtung, damit man, mit Livy Dunn hat man natürlich noch eine andere Reichweite, andere Zielgruppe. Ich weiß gar nicht, wenn man das so rein nach harten medialen Fakten betrachtet, ob Livy Dunn nicht im Internet der größere Star ist als Paul Skeens. Muss man mal schauen. Die genauen Followerzahlen von beiden kenne ich jetzt nicht. Paul Skeens wird mit Sicherheit jetzt auch ein paar dazu bekommen haben nach den letzten Monaten. Aber ich glaube, so wie du schon gesagt hast, die MLB pusht die beiden so ein bisschen in die Rechnung und die NFL, ja, profitiert halt einfach so durch den Hype, den Taylor immer hat.
Ja, du hast mich tatsächlich gerade gut überzeugt. Also du hast vollkommen recht. Also wenn ich jetzt so nachdenke, von Taylor Swift gibt es kein NFL-Interview. Also klar, man sieht sie natürlich dauerhaft und auch beim Super Bowl unten auf dem Feld. Aber gut, da rennen ja auch andere Familienangehörige rum. Von daher ist es ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber klar, die MLB vermarktet die Bilder natürlich sehr, sehr stark oder lässt sie dann in dem Fall vermarkten. Und die MLB pusht natürlich mit solchen Interviews und mit den ganzen Bildern auf den sozialen Netzwerken die beiden sehr, sehr stark in diese Rolle. Das wird natürlich dann jetzt auch spannend zu beobachten sein. Ich meine, ich mache mir jetzt sportlich gesehen bei Paul Skeens keine großen Gedanken, dass er irgendwann in ein Leistungsloch fällt, weil dann ist natürlich diese Bubble geplatzt. Wenn er natürlich immer weiter so performt und Livy Dunn ist, glaube ich, von der Reichweite her auf Social Media größer und präsenter. Und klar, hat er natürlich dann auch nochmal einen Kosmos hinter sich, der für die MLB natürlich auch eine nette Zielgruppe werden kann, sein kann. Und vielleicht ist es ja auch eine nette Symbiose, die sich da für MLB ergibt.
Definitiv.
Also spannend zu beobachten auf jeden Fall. Ja, das war so ein bisschen die All-Star Week, die wir jetzt mal gerade so ein bisschen betrachtet haben. Aber ich glaube, wir sind beide froh, dass der normale MLB-Wahnsinn auch wieder jetzt am Start ist, oder?
Ja, definitiv. Absolut. Ich habe auch am Sonntag Padres geguckt. Gestern habe ich Yankees gegen Rays geguckt. Ich habe quasi das, was mir gefehlt hat, habe ich nachgeholt.
Und vor allem gönnt die MLB nämlich jetzt richtig, weil jetzt kommen richtig, richtig geile Serien nach und nach rausgeballert. Und damit kommen wir zu dem Punkt, was wir euch fürs Wochenende empfehlen. Aber vorgeschoben würde ich noch mal kurz sagen, wenn jetzt die Folge rauskommt, läuft heute Nacht, startet, also jetzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, die Subway Series zwischen den Mets und den Yankees. Und auch die Giants gegen die Dodgers spielen aktuell. Bei den Giants gegen Dodgers ist jetzt das erste Spiel rum. Da hat man, die Dodgers haben 3-2 knapp gewonnen, das erste Spiel. Und das letzte Spiel am Donnerstag um 22.10 Uhr ist Free Game of the Day. Also das kann sich jeder kostenfrei angucken. Also das ist definitiv, was man sehen sollte, diese Rivalität zwischen den beiden Teams. Und wir bleiben direkt bei den Dodgers, weil fürs Wochenende empfehlen wir euch nämlich die Serie der Dodgers gegen die Houston Astros. Also die Dodgers besuchen die Houston Astros und wir haben gerade über die Astros gesprochen, schon mehrfach. Die sind super, super heiß. Also die rollenden Astros haben jetzt mit den Dodgers, die auch nach der All-Star-Break sehr, sehr stark zurückgekommen sind, mit einem Sweep gegen die Red Sox und jetzt mit dem Auftaktsieg gegen die Giants. Also das kann eine ganz, ganz spannende Serie werden. Was tippst du da, Kevin?
Ich bleib bei meinen Astros. Und sagt, die gewinnen 2-1.
Dann stimmst du André nämlich auch einmal zu, weil André sagt auch in der Serie ein 1-2 und Lukas und ich gehen beide mit den Dodgers mit einem 2-1 Sieg. Zweite Serie, die wir euch empfehlen, über diese Rivalität haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz gesprochen mit meinem Vorschlag, das Ganze am 4. Juli stattfinden zu lassen und das zu promoten. Die New York Yankees sind im Fenway Park bei den Boston Red Sox zu Gast. Und die beiden duellieren sich nicht nur mit einer Rivalität, sondern auch sportlich gerade sehr, sehr präsent. Was tippst du dort?
Ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich gegen die Yankees getippt habe. Und seitdem hängt hier so dieses Damoklesschwert über mir, dass ich irgendwie Taylor Swift singen soll oder so. Und darum werde ich diesen Fehler nicht nochmal machen und 2-1 für die Yankees tippen.
Da gehst du mit uns allen mit, weil ich tippe ein 2-1, Lukas tippt ein 2-1 und André tippt auch ein 2-1. Und dann kommen wir ja zu einem Duell, wo ein Top-Team der American League auf das Top-Team der National League trifft. Die Cleveland Guardians reisen zu den Philadelphia Phillies. Was sagst du zu der Serie?
Schwierig. Das wäre eine 4-Games-Series, hätte ich gesagt, ein Split. So muss ich mich entscheiden. Ich sag 2-1 für die Phillies.
Ich war gerade gedanklich tatsächlich auf einer 3-Game-Series eingestellt, aber du hast recht, es ist eine 4-Game-Series. Ich sage, die Guardians machen's und die Guardians gewinnen diese Serie mit 3-1.
Ach, sind doch, habe ich ein Spiel übersehen? Sind doch 4? Dann sage ich Split.
Hast du nicht gerade gesagt, es ist eine 4-Game-Series?
Ich habe gesagt, wenn es eine wäre.
Ah, okay, sorry. Ne, dann bleib bei deinem ursprünglichen Tipp. Was war dein ursprünglicher Tipp?
2-1 für die Phillies.
2-1 für die Phillies. Ja, ich war ein bisschen aus dem Konzept. Ich habe kurz gedacht, du sagst 4-Game-Series. Deswegen war ich kurz raus. 2-1 Guardians. Ich bleib trotzdem beim Sieg, Seriensieg für die Cleveland Guardians. Spannende Serie auf jeden Fall. Und das ist noch nicht das Ende der geilen Serien. Also wir mussten uns diesmal auf 3 beschränken, weil weitere geile Serien, Kevin, deine San Diego Padres spielen gegen die Baltimore Orioles und die Braves spielen gegen die Mets. Und Braves gegen Mets ist auch am Sonntag Free Game of the Day. Und darauf die Woche, also nächste Woche, spielen dann die New York Yankees gegen die Philadelphia Phillies. Also ihr hört, wir haben nur krasse, geile Serien die ganze Zeit jetzt hier am Start. Also die MLB kommt wirklich mit Pauken und Trompeten zurück.
So wie man sich das wünscht, ne?
So wünscht man sich das auf jeden Fall. Und wir würden uns auch super gerne wünschen, wenn ihr uns Feedback zu den Folgen da lässt, uns natürlich idealerweise bewertet bei Spotify und auch bei Apple Music. Bei Apple Music einmal ganz nach unten scrollen und dann könnt ihr dort eine Rezension da lassen, einen kleinen Text da lassen. Da freuen wir uns riesig drüber. Und bei Spotify einfach letzten Endes die Sterne da lassen. Und ganz wichtig, geht auch in die heimischen Ballparks. Zum Beispiel ist ein Doubleheader in der Hauptstadt Berlin zwischen den Berlin Skylarks und den Braunschweig 89ers. Los geht das Ganze um 12 Uhr, um 15.30 Uhr im Matchup der zweiten Liga Nord-Nord-Ost. Das war einmal eine kleine Folge zur All-Star-Break. Oder zum Recap der All-Star Break. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir wünschen euch eine geile Baseball-Woche. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr geile Serien und darüber werden wir nächste Woche dann intensiv drüber philosophieren. Und zum Schluss, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir nehmen sie sehr, sehr gerne mit auf in den Podcast. Habt eine geile Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao.